Bild direkt, der Podcast. Ich begrüße Sie und euch mit einem herzlichen Valar Morghulis. Das heißt bekanntlich, alle Menschen müssen sterben, und das ist eine sehr zutreffende Aussage über Game of Thrones Finalfieber weltweit. Game of Thrones gilt als erfolgreichste Fernsehserie aller Zeiten und geht eben Anfang nächster Woche zu Ende. Bei mir im Studio ist Sven Kuschel, unser Game of Thrones Experte. Grüß dich, Sven.
Valar Dohaeris.
Genau.
Heißt doch, glaube ich, so, oder? Aber ich kann nicht so viel hochvalyrisch.
Ja, klang gut. Du bist zum einen großer Fan und du bist zum anderen auch der Redakteur von uns, der da ganz viel gemacht hat, der die Schauspieler getroffen hat, der unsere Berichterstattung da im Prinzip voll im Blick hat. Zwischen uns beiden jetzt mal die schlichte Wette, wer sitzt am Ende auf dem eisernen Thron?
Ich glaube, keiner. Ob es den eisernen Thron überhaupt noch so schön poliert gibt, wie er teilweise da stand, ist ja auch nach der letzten Folge gar nicht mehr klar. Der Rote Bergfried ist eingestürzt, auch wenn die böse Königin Cersei in der Folge noch sehr schön ja gesagt hat, der Rote Bergfried ist noch nie gefallen und der wird auch heute nicht fallen. Und zack, 30 Minuten später lag sie drunter. Da ist die Überlebenschance relativ klein, glaube ich. Es sei denn, die goldene Hand von Jaime, von ihrem Zwillingsbruder, hat 40 Tonnen Stein abgehalten. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob es den Thron überhaupt noch gibt. Und ich würde es auch gar keinem wünschen, drauf zu sitzen.
Langweiligerweise bin ich der gleichen Ansicht. Ich habe auch familienintern gesagt, ich glaube, der Thron ist dann weg. Meine Frau immerhin hat eine spannende Theorie, die ist der Ansicht, dass Tyrion Lannister am Ende der große Gewinner sein wird, als schlauer Strippenzieher, als jemand, der mit Sansa schon verheiratet war, der eigentlich überall seine Finger mit im Spiel hatte. Das finde ich interessant, also da haben wir eine familieninterne Wette.
Das würde auf jeden Fall sehr niedlich aussehen und er hätte sogar noch ein bisschen Platz für ein kleines Hündchen oder eine Katze, eine weiße Katze, die er streicheln könnte, so wie Herr Blofeld. Ist das, glaube ich, bei James Bond, wenn Tyrion wirklich am Ende drauf sitzen würde. Er würde es wahrscheinlich auch am besten machen, auch wenn er in den letzten Folgen den ein oder anderen Fehler gemacht hat. Und es wird darauf ankommen, ob er überhaupt die letzte Folge überlebt.
Absolut. Wir sind auch schon mittendrin, man merkt, wenn beide das leidenschaftlich gucken. Ich glaube, dass ja unter anderem Tyrion auch genauso wie zum Beispiel Jon beide in das Gute an Daenerys glauben, ja, wollen und dadurch diese Fehler begehen. Aber was ich dich fragen wollte als wirklich Experten ist, wir rätseln jetzt hier vor uns hin wie die halbe Welt. Was haben die Macher eigentlich alles angestellt, damit eben keiner das Ende ausplaudert?
Muss ich vorwegnehmen, bei mir war Game of Thrones auch lieber auf den zweiten Blick. Also ich habe, das sage ich auch immer jedem, der jetzt immer sagt, mit Schwertern und Drachen und das gucke ich alles nicht. Ich habe auch 3 Folgen gebraucht am Anfang mit ein bisschen Pause, um diesen Bergpunkt zu erreichen, wo es dann richtig ins Laufen ging. Und das ist aber ein Punkt der Faszination, glaube ich, dass die Macher sich am Anfang sehr viel Zeit gelassen haben, was ein großer Vorteil war der ganzen Serie, weil einfach sehr toll erzählt worden ist, sehr toll viele verschiedene Handlungsstränge ineinander gewoben worden sind und immer wieder etwas Überraschendes kam. Man am Anfang unfassbar viel Zeit hatte bei den Machern, beim David Benioff und D.B. Weiss, dass sie ruhig erzählen konnten und sich auch überlegen konnten, wie sie die Zuschauer auf falsche Fährten locken. Und das ist, das frustriert mit Sicherheit einige, die dann noch abgesprungen sind, hat aber zu diesem immensen Suchtfaktor bei allen anderen geführt, die dann immer wieder, ich habe es gestern geschrieben, die in dieses Suchtpotenzial erkannt haben, immer wieder eine neue Tür zu öffnen und nicht zu wissen, was sie dahinter erwartet. Und das haben sie über viele, viele Staffeln sehr gut gemacht. Am Ende merkt man jetzt, auch meiner Ansicht nach, also ich bin auch nicht völlig kritiklos dabei, dass die literarische Vorlage von George R. R. Martin auch ein bisschen ausgelaufen ist. Klar, die Showrunner sind da im engen Kontakt mit, oder die Showrunner haben von Anfang an quasi das Ende im Blick, was es sein soll. Aber die Wege dahin sind jetzt sehr verschlungen und anders geworden, als sie möglicherweise ja auch noch in den letzten beiden Büchern, die ja immer noch nicht auf dem Markt sind, rauskommen werden. Und das ist, glaube ich, ein Trick, ein Geheimnis des Ganzen, was es so faszinierend, so besonders macht und was es eben auch so unberechenbar lässt.
Die Geheimhaltung.
Die Geheimhaltung. Die Geheimhaltung ist in der Tat krass. Ich war in den Titanic Studios in Belfast, wo Game of Thrones in den letzten 8 Jahren gedreht worden ist und wo übrigens auch große Teile jetzt des Spin-Offs, was rauskommen soll, was ja einige tausend Jahre vor der Geschichte von Game of Thrones spielen soll und spielen wird. Kolportierter Titel ist gerade Blood Moon, Blutmond. Kann aber auch ein Fake sein, weil das ist auch ein Kniff der Macher. Sie legen unfassbar gerne falsche Fährten. Als die Faszination der Fans für Game of Thrones zugenommen hat, hat man bei den Machern sich halt eben auch Gedanken gemacht, hat an vielen Stellen auch einfach mal Fake-Paparazzi-Fotos auf den Markt geworfen. Das war in einer Staffel so, dass auf einmal eine Sibyl Kikkeli, die in ihrer Rolle als Shay eigentlich tot war in der Serie, dann plötzlich wieder am Set war, dann tauchten Fotos auf. Die gibt's auch von der letzten Staffel jetzt. Fotos aus Dubrovnik von Jon Snow und Cersei, die, wie wir jetzt wissen, wenn wir es alle schon gesehen haben, sich in Königsmund nicht mehr getroffen haben. Aber diese Fotos wurden auf den Markt geworfen. Die Macher haben an unfassbar vielen Stellen dafür gesorgt, dass es keine sogenannten Leaks geben kann. Theoretisch kann ja überall was rausfallen. Die Kostümbildnerin kann ein Drehbuch finden. In die Titanic Studios in Belfast sind wie ein Militärgelände abgeriegelt. Da ist Stacheldraht überall. Man kann, habe ich auch drüber nachgedacht, als ich da war, man könnte mit einem Bötchen von der Wasserseite kommen. Da ist ja die Titanic auch gebaut worden und könnte sich reinschleichen. Aber ich glaube, selbst dann wären die vielen Sicherheitsleute relativ schnell vor Ort. Man kommt nur mit einem holographischen Ausweis rein, selbst wenn man als Gast da ist. Man muss unfassbar viele Sachen unterschreiben, dass man nichts erzählt. Man ist, wenn man da vor Ort sein darf, was schon ein ziemliches Privileg ist, man hat immer, selbst wenn nur 3, 4 Journalisten da sind, man hat immer fast für jeden einzelnen Journalisten einen Mitarbeiter von HBO dabei. Einer geht immer vor, einer ist hinter der Gruppe, einer ist mittendrin und quatscht ganz nett mit einem. Aber es wird halt wahnsinnig aufgepasst, dass man ohne Handy vor Ort ist. Und also das ist ein Hochsicherheitstrakt, der, glaube ich, in ohne Beispiel ist, was bisheriges Fernsehen anbelangt.
Haben die wirklich 3 verschiedene Enden gedreht, damit selbst die Schauspieler nicht wissen, wie es ausgeht?
Nee, ich glaube, die haben 5 gedreht. Ja, also was ich mitbekommen habe, ist, das ist auch ein Grund dafür, warum die letzte Staffel jetzt so unfassbar viel Produktionszeit in Anspruch genommen hat. Es sind in Anführungsstrichen nur 6 Folgen, auch wenn die Überlänge haben, aber es hat fast 2 Jahre gedauert, die zu drehen. Das hängt einmal damit zusammen, dass die Stars oder die Hauptdarsteller, die mittlerweile Stars geworden sind durch Game of Thrones, die von denen viele angefangen haben als wenn man jetzt davon spricht, dass Game of Thrones Champions League ist, haben viele als Bundesligaspieler oder Zweitligaspieler angefangen, sind durch die Entwicklung zu Stars geworden, haben dementsprechend mehr Aufträge bekommen, drehen wesentlich mehr. Sophie Turner ist im X-Men-Universum unterwegs. Eigentlich hat jeder von den liebgewonnenen Charakteren, die seit vielen Staffeln dabei sind, unfassbar davon profitiert. Das ist zum einen aber auch der große Vorteil dieser Serie, weil die sind so zusammengewachsen, die sind quasi 8, 9, 10 Jahre teilweise seit Anfang der Produktion zusammen. Das ist länger als ein Gymnasialleben, also wenn man von der Grundschule aufs Gymnasium oder so immer kommt bis zum Abitur. Die sind so verschworen, so zusammen, die machen sich solche Späße daraus, auch die Leute auf falsche Fährten zu locken. Denn Liam Cunningham, der in Ser Davos spielt, ist ein gutes Beispiel dafür. Ein unfassbar witziger Typ, der es liebt, die Leute zu verscheißern und falsche Spuren legt. Und da hat sich so eine verschworene Gemeinschaft gebildet. Also da sickert nichts durch. So. Und das ist der große Vorteil davon, von diesem ganzen Konstrukt. Und das schließt natürlich nicht aus, dass es hier und da ein Leak gibt. Es gibt auf Hardcore-Fanseiten starke Prognosen jetzt zum Finale. Es ist ja auch, letzte Woche sind ja auch, ist glaube ich ein einminütiger Clip aufgetaucht im Internet, wo diverse Todesszenen gezeigt worden sind. Wir ersparen das jetzt mal unseren Hörern und sagen nicht, was da passiert ist. Aber all das spielt zusammen und all das macht's möglicherweise noch faszinierender, weil man einfach noch neugieriger wird auf alles. Und also ich kann mir vorstellen, wie es ausgeht, aber ich weiß es nicht.
Wir schalten jetzt mal nach Westeros zu Jamie Lannister. Herr Lannister, Sie haben ja fatale Erlebnisse hinter sich. Haben Sie erwartet, dass Daenerys Targaryen trotz der Kapitulation der Einwohner Königsmund derartig platt machen würde?
Naja, ich hatte schon ein bisschen schlechtes Gefühl, als ich meine Hand verloren habe. Insofern ist nur eine Aneinanderreihung echt uncooler Zustände. Aber ich habe mich auch ein bisschen überraschen lassen, ja.
Jetzt haben ja einige geglaubt, sie wären zu ihrer Schwester geeilt, um sie aufzuhalten und vielleicht sogar vom Krieg abzubringen. Aber mal ehrlich, das war offenbar doch alles nur aus Liebe, ja?
Man will es ja gar nicht glauben. Ich bin wirklich in meine Schwester verliebt. Also es hört sich vielleicht in dieser Welt ein bisschen komisch an, aber wir gehören einfach zusammen.
Okay, jetzt mal ins wahre Leben. Ich habe hier in der Leitung Manu Lubowski. Sie sind seit 8 Jahren die Stimme von Nikolai Coster-Waldau, der den Jamie Lannister spielt. Wir hören mal kurz in die Szene rein, wo Jamie Lannister von der Tötung des irren Königs berichtet.
Als der König flüchten wollte, stieß ich ihm ein Schwert in den Rücken. Verbrennt sie alle, sagt er immer wieder. Verbrennt sie alle. Er hat nicht damit gerechnet, dass er sterben würde, ehe. Er hatte vor, mit uns allen zu verbrennen und wieder aufzuerstehen. Wiedergeboren als Drache, der seine Feinde in Asche verwandelt. Ich schlitzte ihm den Hals auf, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Da hat mich Ned Stark dann gefunden.
Herr Lubowski, wie haben Sie die Wandlung dieser Figur vom gewissenlosen Königsmörder, scheinbar, ich meine, wir haben es gerade gehört, zum nachdenklichen Ehemann dann wahrgenommen als Synchronstimme, als Schauspieler, der das begleitet?
Ja, toll. Also das war eine ganz unfassbar tolle Rolle. Ich muss ja dazu sagen, dass ich am Anfang gar nicht kapiert habe, was das ist, weil das so kompliziert ist und so vielseitig, die Serie. Ich habe ja immer nur meine Lines gehabt. Und am Anfang war das, naja, ist ein ziemlicher Arsch. Der war ja auch nicht ganz besonders nett, auch zu Kindern. Und der hat sich dann die Wandlung, dass er wirklich von einem wirklich most hated person zu einem wirklich positiven und dass jeder ihn mag, Typen gewandelt hat, ist natürlich eine großartige Leistung von dem Schauspieler und auch von den Drehbuchschreibern, also von den Autoren. Das fand ich ganz großartig. Die Wandlung fand ich, ja, bemerkenswert.
Jetzt wollen ich und sicherlich auch die Zuhörer gern mal so ein bisschen Making-of wissen. Also zum Beispiel diese legendäre Geheimhaltung bei Game of Thrones. Wie war denn das für Synchronsprecher?
Also es war noch nie so geheim wie bei diesem Projekt. Wir mussten alle Sachen abgeben. Die sind in einen Safe gesperrt worden. Es war ein geschlossener Kreis. Also wir haben auch kein Skript gehabt, sondern wir haben das alles über einen Laptop gehabt, beziehungsweise über ein Tablet. Und das war alles in dem geschlossenen Kreis quasi, den man auch nicht von außen hacken konnte. Dann die Aufnahmen waren, sagen wir mal, etwas herausfordernd, weil teilweise hatten wir nur ein schwarzes Bild und wir haben nur die Stimmen gehört. Und es war dann nicht ganz rauszuhören, wer es denn eigentlich ist. Es waren Szenen, wo schwer geatmet wurde oder geschrien. Es hätte Sex sein können oder ein Kampf. Und das war ein bisschen schwierig. Im Nachhinein, als dann irgendwann mal das Final da war, kurz vorher, und das nochmal gegengecheckt wurde, ist sich das schon ziemlich gut aufgegangen. Wir hatten jetzt nicht so viele Nacharbeiten. Das lag aber auch daran, dass, ich meine, wenn man einen Charakter so lange spricht, dann weiß man schon ungefähr, wie er sich anhört und wie er reagieren würde. Aber es war herausfordernd, ja, muss ich schon sagen.
Damit haben Sie, glaube ich, meine nächste Frage schon beantwortet, wenn Sie sagen wir. Das heißt, die da zusammen acten, sage ich mal, die haben Sie schon gemeinsam gesprochen, nicht zu Hause am Computer oder sowas.
Ja, also zu Hause am Computer nicht. Das war schon im Studio, aber wir haben es nicht zusammengesprochen. Man wird immer einzeln aufgenommen.
Ach, das
ist wirklich auch so, dass ich deswegen auch keine anderen Handlungsstränge besonders mitbekomme im Studio. Und ich denke mal, es ist eine technische Sache, dass man das dann leichter mischen kann, wenn man wirklich nur ganz clean die eine Rolle aufnimmt und das kann man dann mit den anderen zusammenmischen. Es gibt mittlerweile, das ist mir immer sehr wichtig, dass ich den Anschluss höre, wenn der Kollege schon oder die Kollegin aufgenommen wurden, dass ich weiß, wie sie sich anhören, nicht nur im Original, sondern auch synchronisiert, dass ich dann das Gefühl habe, dass ich dann gut drauf einsteigen kann.
Haben Sie denn in all diesen Jahren Ihre Schauspielkollegen aus der Originalserie mal getroffen?
Ich hatte vor 2-3 Wochen, ich spreche noch eine andere Rolle, Lucifer, da hatte ich Tom Ellis getroffen, ja, bei einer Magic Con. Das war sehr witzig. Es war ein lustiges Wochenende.
Ja, das glaube ich. Ich meine, das Irre ist ja mit Synchronstimmen. Wir haben bei uns in der Familie auch immer so einen leichten Wettbewerb. Mensch, den kennt man doch, hör mal woher. Dass sie zum Beispiel auch Klößchen von TKKG waren.
Nein, immer noch. Nein,
immer
nein.
Noch.
In 2 Wochen fliege ich nach Hamburg wieder für eine neue Aufnahme und wir gehen Ende des Jahres auf Tour.
Das sind diese legendären, immer ausverkauften großen Abende auch hier in Berlin, ne?
Ich hoffe, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit die schon ausverkauft sind, aber wir freuen uns jedenfalls sehr drauf, weil es das erste Mal ist, dass wir nach über 30 Jahren mit TKKG mal auf Tour gehen.
Ich habe mich auch sehr gefreut, weil Sie sind auch in der aktuellen Pastewka-Staffel so ein Schnösel, der jetzt mit Anne zusammen ist. Fand ich sehr geil.
Schön, danke.
Das bereitet auch so ein bisschen noch eine Frage vor. Nach all diesen Jahren Game of Thrones, ist das jetzt für Sie eigentlich ein Abschiedsschmerz oder auch ganz gut, dass es vorbei ist?
Ja, es war jetzt für mich nie so zeitaufwendig, weil ja auch wirklich wahnsinnig viele Kampfszenen sind und die Dialoge sind dann überschaubar. Es war eine tolle Zeit, die mich da begleitet hat oder ein tolles Thema auch. Aber in 2 Wochen synchronisiere ich Nikolai Coster-Waldau wieder in einem anderen Film. Insofern, ich bin jetzt sowieso seine Stimme. Insofern, ihn werde ich des Öfteren erleben. Und mit Game of Thrones, ich finde das auch ganz gut, wenn man da mal weiß, wann Zeit ist, Abschied zu nehmen. Das Serien, wenn man die bis aufs Letzte auslutscht, das ist schade. Das ist dann auch, gerade bei so einer tollen Serie mit so vielen Überraschungen, ist dann auch unwürdig. Insofern finde ich das absolut okay und gut, dass dann Ende gefunden wurde. Und für die Fans, es gibt ja ein Spin-off, habe ich gehört. Aber das ist dann, glaube ich, ein paar hundert Jahre davor.
Ist abseits der Figur von Jaime, wer ist deine Lieblingsfigur bei Game of Thrones geworden über all die Jahre?
Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe das große Glück gehabt, dass ich den interessantesten Charakter hatte. Also Jon Snow, ja, der war jetzt aber nicht so, hat sich ja nicht so verändert. Ich finde das schon wahnsinnig spannend, wenn ein Charakter so eingeführt ist und der sich komplett ändert, also um 180 Grad. Es ging hinten raus in eine andere Richtung ein bisschen, aber das fand ich schon sehr spannend. Das hat mir gut gefallen, also deswegen kann ich mich da gar nicht beschweren. Und mein Bruder, den fand ich auch, es ist wahnsinnig witzig. Ich mochte seine zynische Art oder auch teilweise ironisch, das fand ich großartig.
Gerade die letzte Szene mit Tyrion und Jaime war
großartig. Fand ich auch so intim und so süß und es hat wirklich, das fand ich auch rund dann zwischen den beiden, weil das ging schon immer hin und her, aber sie respektieren sich, sie lieben sich und das fand ich schön einfach.
Und haben sich gegenseitig noch zum Weinen gebracht dann auch im Zelt am Ende. Da gibt's ja, da gab es große Kritik ja auch wieder unter den Fans oder unter welchen, die teilweise Game of Thrones dann auch nur gucken und dabei immer ein iPad oder ein Telefon in der Hand haben und das vielleicht gar nicht richtig beobachtet haben. Deine Einschätzung auch zu dieser letzten sehr emotionalen Szene. Ist Jaime so dumm gewesen, dass er sich wieder hat erwischen lassen beim Zurückschleichen nach Königsmund? Oder ist es so, wie wenn man dreimal um die Ecke denkt, hat er sich bewusst erwischen lassen, indem er seine goldene Hand nicht versteckt hat, um eben noch einmal seinen Bruder zu treffen? Weil er wusste,
das ist schön, das ist interessant.
Weil er auch wusste, dass sein Bruder so pfiffig ist und ihn dann auch wieder nach Königsmund bringt und er damit 2 Fliegen mit einer Klappe eben geschlagen hat. Bruder treffen und nach Königsmund reinkommen, oder?
Also das Spannende bei solchen Fragen ist, dass es keine Antwort gibt. Das sollte wirklich dem Zuschauer überlassen sein. Ich mag die Version sehr gerne. Das hört sich gut an. Ich persönlich würde auch sagen, er ist natürlich auch ein bisschen blind vor Liebe auch gegenüber seiner Schwester. Also dass er da auch ein bisschen vielleicht zu hastig irgendwie gearbeitet hat. Und ich bin mir auch, also ganz ehrlich, ich hatte schon in der letzten Staffel gedacht eigentlich, entweder wird Cersei mich umbringen oder ich werde Cersei umbringen. Das habe ich eigentlich gedacht. Weil das war echt schon so ein bisschen so ganz knapp. Die letzte Szene, als ich von ihr weggegangen bin, habe ich gedacht, oh, jetzt fliegt gleich ein Pfeil und der ist tot. War aber nicht so. Die haben sich ja auch ewig nicht gesehen. Insofern, er wollte einfach zu ihr und also ist jetzt nur meine Version und das ist einfach ein glücklicher Zufall, dass er nochmal Zeit mit seinem Bruder verbringen konnte. Und das war auch den Zuschauern, glaube ich, auch geschuldet. Es wäre wirklich schade gewesen, wenn die sich nicht nochmal gesehen hätten oder ausgesprochen hätten. Also das war ein großartiges. Die hatten ja schon mal ein Gespräch auch. Da hat er mir geholfen, dann habe ich ihm ja geholfen. Aber das war, das fand ich einen ganz schönen, runden, tollen, emotionalen Dialog.
Jetzt ist eine der größten Jamie-Szenen in dieser Staffel ja auch gewesen, als er in Winterfell wieder eingeritten ist und den Bran nur gesehen hat. Ist das auch Arbeit von einem Synchronsprecher dann gewesen, dabei zu atmen für Jamie? Oder hattest du bei dieser
das waren Sachen,
Situation quasi frei?
Ganz interessant, das habe ich nicht sehen können, zum Beispiel. Das waren dann Sachen, die auf schwarzem Bild waren, weil die wahrscheinlich auch zu viel verraten hätten oder die hätten wir irgendwie leaken können, wenn wir so saublöd gewesen wären und ja, eine Kamera mitgenommen hätten, was ja technisch gar nicht machbar war. Also da waren ganz viele Sachen, gerade diese, und es gibt ja auch, also kann man immer unterschiedlicher Meinung sein, aber es gibt auch schöne emotionale Atmer, aber da hatte ich echt nicht das Bild. Und das musste ich dann einfach irgendwie mir was überlegen, was könnte es jetzt sein.
Ah, gut, das ist sehr spannend dabei. Wie ist es jetzt, klassische Frage auch immer an die Schauspieler. Was war dein schönster Tod oder Mord in Game of Thrones, den du selber vollziehen durftest?
Ich glaube, das war...
War das Staffel
1? War das nicht die Königin, glaube ich, die ich... Habe ich die nicht umgebracht?
Welche Königin denn?
Warte mal, die
Gottes Willen, du kennst die Serie gar nicht, oder?
Nee, ich kenne sie nicht wirklich. Nee, habe ich auch nicht behauptet. okay. Die Mutter von, ich war doch in Gefangenschaft, als ich dann, und die Mutter von der, die hat sich doch, ich habe ihr freigestellt, sich zu vergiften. War ich das nicht?
Nee, ja klar, doch. Logo, in Rosengarten, genau. Natürlich. Genau.
So, ja. Und das fand ich, und noch dazu, weil sie dann hinten raus aber gesagt hat, dass ich so ein Idiot bin. Das fand ich großartig, weil sich das dann wirklich in der letzten Sekunde nochmal so gedreht hatte. Das fand ich toll.
Immerhin bist du der Dümmste, der dann ist das, ne? Das hat ja die Schwester dann auch schon mal gesagt.
Irgendwie. Ja, und ich behaupte das ja auch ein bisschen von mir selber. Ja.
Das ist sehr, sehr,
als Jamie natürlich.
Sehr uneigennützig, das ist gut. Was war die beste Staffel? Was war deine Lieblingsstaffel?
Ich glaube, das ging für mich jetzt los, wirklich, als ich auf der quasi Wanderschaft war, wie hieß nochmal die große Blonde? Da ging das los. Mit Brie, genau. Da ging das los. Und dass ich, also erstens hat sich Jamie da ja weg, da ging das los, dass er sich geändert hat und dass er plötzlich für sie sogar einsteht und sie rettet auch. Und diesen Turn mitzubekommen, das war jetzt für mich als Rolle, super interessant und schön. Und ich glaube, das war auch eine ganz spannende Staffel. Und wie es dann weiterging, als er dann den Arm verloren hatte. Überhaupt, dass er den Arm verloren hat. Wie kommt man darauf? Das ist so unfassbar überraschend toll gewesen. Und wie er sich dann weiterentwickelt hat, als er zurück ist und dann eigentlich eine ganz arme Wurst war und wieder anfangen musste zu kämpfen. Das fand ich super.
Brienne ist ein gutes Thema. Da gab es ja diese Szene, die auch viele toll fanden. Viele haben sich ein bisschen darüber kaputt gelacht, wie die beiden dann doch noch im Bett gelandet sind und wo die Dialoge ja auch eher Richtung Soft-Erotik abdriftet.
Ja. Ne?
Wenn er reinkommt und sagt, mir ist hier ein bisschen zu heiß oder was auch immer. Kann man das denn überhaupt ernst nehmen oder muss man sich die Lacher da unterkneifen oder verkneifen?
Also es war schon, sagen wir mal, wir waren schon leicht amüsiert, weil das ging richtig, wirklich Richtung Softporno. Und ich wäre wirklich überrascht gewesen, wenn sie da nichts gehabt hätten. Also es führte ganz klar dahin. Aber die spielen ja das auch wirklich toll, muss man ja auch mal sagen. Es sind ja ganz tolle Schauspieler und deswegen fällt mir persönlich das natürlich auch unglaublich leicht, dann ihm dann die Stimme zu geben, weil er einfach, das geht so von allein, das geht von der Hand.
Das ist gut. Und letzte Frage, die ist eigentlich auch ganz spannend. Ihr habt als Synchronsprecher jetzt, glaube ich, einen riesen Vorteil nach dem Ende von Game of Thrones. Die Schauspieler, das ist ja schon durchgesickert, dass das Spin-off oder das Prequel ja in einer ganz anderen Zeit spielen wird, auch mit anderen Schauspielern. Ihr als Synchronsprecher habt aber die Möglichkeit, doch wahrscheinlich wieder dabei zu sein, wenn es Rollen gibt.
Das hoffe ich nicht, oder? Ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Also, weil das ist zu nah dran und ich glaube auch für die, es gibt ja wirklich wahnsinnig viele, die es synchronisiert anschauen, das würde nicht funktionieren. Das wäre ungefähr, als würde ich als Klößchen dann irgendwie plötzlich bei den drei Fragezeichen irgendwie einsteigen. Das, auch wenn sich die Stimmen...
Okay, das kann keiner wollen.
Nee, das kann keiner wollen. Ich würde es auch nicht machen.
Das ist gut. Dann ist also... Ist dann auch ein bisschen das Gefühl da, ist es schön, dass es dann zu Ende ist am Montag? Wie wirst du das Ende erleben? Oder wie wirst du es gucken? Gibt's ein Public Viewing dann mit Family oder?
Ja, nee, ich bin, ich drehe ja in Eisenach und fahre von Eisenach dann nach Berlin am Montag und bin bei Sky. Ich bin bei Sky eingeladen für eine Vorführung und da schauen wir dann zusammen an. Mit Tom Blaschia auch und Marc Rissmann ist, glaube ich, auch dabei. Und ja, das wird so ein kleines Happening-Abend werden.
Sehr gut. Der hatte ja ein sehr schnelles Ende dann jetzt noch in der letzten Folge. Beim Tom sind wir uns noch nicht so ganz sicher und vielleicht bleibt ja die kleine Hoffnung, dass Zhang Hagar noch irgendwo um die Ecke kommt. Wir wollen nichts verraten und wir wollen nichts spoilern. Die anderen beiden, du und Marc, sind definitiv haben erstmal frei am Montag.
Haben erstmal frei, genau.
Ein tolles Gespräch, ein toller Schauspieler. Gut, dass wir jetzt in Zukunft auch noch mehr von ihm haben werden.
Sehen und hören vor allen Dingen. Ja,
ja, genau. Sven, wer war denn, um an eine Frage anzuknüpfen, die gerade gefallen ist, wer war denn dein Lieblings- oder ist dein Lieblingscharakter in der Serie?
Ich fand unheimlich toll die Entwicklung und die Abschlussszene von Theon. Graufreud, der einfach über diese ganzen Staffeln, der sich entwickelt hat von einer Nebenfigur am Anfang, der, ich glaube, so viel Mist erlebt hat, wie man noch keinen Schauspieler oder keinen Charakter in irgendeiner Serie hat erleben lassen. Ne? Der hat jetzt keinen Penis mehr. Der war ganz oft schon ganz tot. Eigentlich hat ganz schlimme Sachen getan und ist dann in dieser wunderbaren Szene am Ende von Bran zu einem guten Mann,
du bist ein guter
Menschen.
Mann.
Du bist ein guter Mann. Er hat seine Absolution bekommen, hat dann noch den Hollywood-Heldentod gestorben, oder ist den Hollywood-Heldentod gestorben, indem er versucht hat, den Nachtkönig zu pieksen. Das ist ja bekanntermaßen in die Hose gegangen. Also ich bin ein großer Fan von Theon. Ich bin auch wegen der Entwicklung ein großer Fan von der Figur des Jaime Lannister, der auch eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hat, vom schnöseligen, verwöhnten Königsmörder in Goldrüstung über den völlig kaputten, handlosen Pechvogel zwischendurch. Tyrion ist ein Klassiker, finde ich auch toll. Und ich hatte vor zwei Tagen die Situation in der Redaktion auch mit einer Kollegin, die immer die seit der ersten Staffel die Daenerys so toll fand und die fast mit Tränen in den Augen jetzt nach der letzten Folge reingekommen ist und gesagt hat, also die ist jetzt auf meiner Liste, aber von Platz 2, die ist jetzt aber, ja, die ist ja, als wenn die vom Drachen gefallen wäre, da geht ja gar nichts mehr. Und da sage ich nur, ey, guck doch hin, die Antwort liegt wie bei so vielen Dingen bei Game of Thrones in den ersten Folgen der ersten Staffel. Ne? Ein Charakter, der wahrscheinlich da in dem Moment auch an der posttraumatischen Belastungsstörung, wie das wahrscheinlich in Neudeutsch heißen würde, leidet. Da war von Anfang an klar, die ist sauer, die ist stinkig, der hat man die ganze Familie weggenommen, die hat nichts anderes als den Willen eigentlich, auch wenn sie immer erzählt, sie will alle glücklich machen, nichts anderes als den Willen, sich dafür zu rächen, dass, was ihr für ein Mist passiert ist, ihrer Familie, alle tot. Und die steht dann am Ende, die hat alle verloren, alle ihre Freunde, der Jon Snow will sie auch nicht mehr küssen, steht dann oder fliegt ja in dem Fall mit ihrem Drachen da vor den Toren der Stadt, die für sie alles kaputt gemacht hat in Königsmund. Ja, und die rastet dann einfach aus. Das war eigentlich klar.
Sven, da will ich mal einhaken. Ich persönlich war von den Drachen, sagen wir mal, als Kriegswaffe ein bisschen enttäuscht. Ja, wir hatten Folgen, da haben die eigentlich herzlich wenig gebacken bekommen. Die schwirren da oben rum. Zum Teil sind ja dann Jon und Daenerys beide die Viecher geflogen, haben fast nichts getroffen. Und in dieser jetzt vorletzten Folge, der letzte verbliebene Drache hat quasi ungeahnte, unendliche Power, trifft alles, weicht allen Pfeilen aus.
Das ist auch sauer gewesen wahrscheinlich.
Das ist sauer gewesen, meinst du?
Ja.
Hat es dich gestört? Also mich hat es ein bisschen...
Ja, die Drachen sind ja so ein Thema, also Drachen und Magie wird ja noch relativ bescheiden eingesetzt eigentlich in der ganzen Serie. Und viele kritisieren das ja auch, die sagen, ach, wir würden das gucken, wenn es nur um Politik und alles gehen würde, aber das mit den Drachen ist schlimm. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Gibt ja auch noch eine tolle Drachentheorie, die ich vielleicht gleich noch erzählen kann. Ich fand das auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, es war too much vielleicht am Ende, also dass der Drache da wie so eine fliegende Atombombe alles platt gemacht hat. Aber es war in Ansätzen auch zumindest für mich nachvollziehbar, wenn man auf die Kritik der vorangegangenen Folge eingeht, wo ja der zweitletzte Drache, der Rhaegal, relativ einfach vom Himmel geschossen worden ist vom bösen Euron. Das hatte aber im Nachhinein ja vielleicht auch was Gutes, denn er ist vom Himmel geschossen worden, weil die Daenerys nicht aufgepasst hat. Die ist so ein bisschen durch die Luft geflogen, hat gedacht, hier kann mir eh keiner was und zack, erwischt. Pech gehabt, so wie im echten Leben. Die hat aber gelernt daraus, denn wie man in der letzten Folge gesehen hat, der Drache nutzt das kleine Eimer 1 des Luftkampfes, der kommt einfach aus der Sonne geflogen. So, Überraschungsmoment. Dann kommt noch dazu, Daenerys ist da im Kamikaze-Modus und vielleicht hat sie einfach ein bisschen Glück. So, deswegen kann man da sogar nachvollziehen, also es hat sogar was Gutes, dass sie ihren Drachen davor verloren hat, denn sie hat gelernt. Auf der anderen Seite war es vielleicht ein bisschen too much. Also die Frage ist, wie viel Benzin oder wie viel Kerosin hat eigentlich so ein Drache? Genau. Eine ganze Stadt.
Man muss ja mal tanken.
Wann muss ein Drache tanken? Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir vielleicht auch noch klären müssen. Und dass er die ganze Stadt da in Schutt und Asche legt und dass er die jahrhundertealten Gebäude mit einmal umpustet.
Ja, Steine auf.
Vielleicht ein bisschen viel, aber ach komm, sei es drum, lassen wir gelten.
Für uns jetzt Zeit, nochmal nach Westeros zu schalten. Diesmal zu Jon Schnee höchstpersönlich. Erste Frage, Herr Schnee, je nach Interpretation auch Euer Majestät, König des Nordens. Mal ganz unabhängig davon, wer am Ende gewinnt, wie geht's denn dem Wolf Ghost?
Dem geht's, glaube ich, also naja, das letzte Mal, als man ihn gesehen hat, glaube ich, hat ihm ein Ohr gefehlt.
Okay.
Guter Hinweis.
Der Schlacht war der ziemlich lediert, aber ich glaube, es geht ihm ganz gut, weil der wurde ja mit Tormund jetzt mit in den Norden geschickt und darf dann da einfach in der Wildnis, glaube ich, den Rest seiner Tage in Frieden leben.
Ganz spoilerfreie Spekulation. Haben die Fans noch Chancen darauf, auf ein Wiedersehen von Jon und Ghost?
Jetzt
wird die Verbindung schlecht, ne? Die Verbindung wird schlecht nach Westeros.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das spoilerfrei wirklich machen kann. Man weiß ja momentan nicht, was jetzt überhaupt in Königsmund passiert, ob es da überhaupt die Leute wieder rausschaffen aus der Stadt oder ob vielleicht alles einfach da jetzt enden wird.
Gehen wir doch dann, um da in keine Falle zu tappen, mal in den Bereich Liebe und Leidenschaft. Es sind ja sehr interessante Familien und Liebesverhältnisse. Wo das jetzt mit Daenerys alles vielleicht nicht mehr so die allerschönsten Aussichten sind. Wie steht's eigentlich mit Sansa? Das ist ja eigentlich familiär gesehen nur eine Halbcousine. Geht da noch was?
Ja, ich dachte es mir tatsächlich in der letzten Staffel auch schon. Ich mir dachte, wenn er mit seiner Tante kann, dann kann er ja mit seiner Halbschwester eigentlich auch.
Eine Halbcousine, ne? Ach nee, warte mal.
Ne, ist eigentlich Halbschwester.
Ja, Lyanna Stark, jetzt müssen wir ganz schwer in den Familienstamm haben. Ja.
Stimmt, nee, als mit Cousine, ja. Ich weiß nicht, ich finde, die beiden würden eigentlich tatsächlich auch, meine persönliche Meinung, eigentlich auch besser passen als Jon und Daenerys.
Guck, und die roten Haare sind genau wie bei der Ygritte da, also ja, stimmt zumindest genau. Schon mal die Optik, ne? Aber gut, da wollen wir den Fans jetzt mal noch ein bisschen Kopfkino lassen und da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Wichtigste Frage an dich als ein Synchronprofi dann auch, habt ihr eigentlich auch, wo gar nicht gesprochen worden ist, auf Deutsch die Sexszenen zwischen John, ich sage jetzt immer Jon Snow, weil ich mich so dran gewöhnt habe, die Sexszenen zwischen John und Daenerys synchronisieren dürfen oder müssen?
Ja, das macht man auch. Also wir haben, man nimmt manchmal, wenn es jetzt wirklich eine Szene ist, in der außenrum ganz wenig Sprache passiert, dann kann man das schon machen, dass man das einfach vom Original auch nimmt, dann kann man das schön einmischen und das fällt nicht auf. Aber gerade wenn es ein bisschen stimmhafter wird, was ja beim Sex gern mal passieren kann, dann nehmen wir das eigentlich schon auf, weil das dann auch auffallen würde, sobald da irgendwie was mit Timbre und so weiter mit reinkommt, wenn das dann plötzlich, es wird ja auch anders aufgenommen. Am Set sind das ja auch andere Mikros als die Mikros, die wir machen. Und man versucht schon auch so viele Atmer und Laute im Deutschen auch mit aufzunehmen. Das heißt, genau, wir stehen dann auch da und haben dann quasi Trockensex im Studio.
Das ist sehr schön. dein Kollege Manu Lubowski, der in Jamie spricht, hat auch schon erzählt, dass die Sicherheitsvorkehrungen ja so riesenhoch waren. Ne? Also sieht man in so einer Szene dann quasi auch nur den Hintern von Jon Snow oder das Gesicht?
Also die Sicherheitsvorkehrungen sind von dem her natürlich da, wegen Kopierschutz und so weiter, dass man viel von dem Außenrum nicht sieht. Also zum Beispiel die animierten Drachen und sowas. Was wir schon tatsächlich sehr gut sehen, sind unsere Gesichter und wenn wir sprechen. Das heißt, es ist mal so, mal so.
Also es kann auch gut sein, dass man, genau, vielleicht bei einer Sexszene jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gesicht sieht, weil da gerade keine Sprache passiert und das wird dann doch schwarz gelassen. Ist aber nicht pauschal zu sagen. Also man sieht dann doch mehr, als ich ursprünglich gedacht hätte.
Okay, da ist jetzt schon mal viel, hast du schon mal viel die Hosen runtergelassen jetzt hier. Das ist gut.
Ja.
Nun sind sie einerseits, also John Schnee, die Rolle, die synchronisiert wird, eben andererseits auch Patrick Rosch, der Zuschauer, der das sicherlich auch einfach leidenschaftlich verfolgt hat. Was waren denn Ihre Lieblingsszenen und Dialoge in diesen 8 Staffeln?
Also ich bin persönlich totaler Fan von den ersten 4 Staffeln. Einfach weil ich auch so ein bisschen die Bücher mitverfolge und weil sie es da einfach, finde ich, unfassbar geschafft haben, das auf die Leinwand zu kriegen und da wirklich gerade so als Buchleser und ein paar so Hintergrundgeschichten und Handlungsstränge, die natürlich nicht reingepasst haben, von der Zeit her, haben sie trotzdem geschafft, das irgendwie in diese lebendige Welt reinzubauen. Das ging dann natürlich irgendwann immer mehr verloren, weil es einfach immer mehr wurde und man entscheiden musste, bleiben wir jetzt bei den Hauptcharakteren oder gehen wir noch in die Nebenstories. Und ich fand wahrscheinlich so für mich persönlich war eigentlich das Coolste, als dann John im Norden sich den Wildlingen angeschlossen hat. Weil es für mich persönlich, gerade als Sprecher, so ein bisschen so war, dass ich John fast ein bisschen langweilig fand am Anfang. Weil der so eindimensional, auch absichtlich eindimensional war. Und erst eigentlich im Norden gemerkt hat, was es noch für Möglichkeiten gibt, auch für einen Bastard und so im Leben generell. Und dann da so diesen Gewissenskonflikt hatte, bin ich jetzt meiner Ehre treu als Stark-Mann oder bin ich jetzt vielleicht einfach auch, kann ich einfach auch ein Wildling sein und mein Leben so leben, wie ich das möchte. Das fand ich irgendwie psychologisch sehr interessant.
Hast du da noch einen wunderbaren Satz, den du im richtig schönen John Snee, ich bleibe immer bei John Snow, ich suche mir immer die schönsten Namen aus. Hast du einen richtig schönen Satz, den du mal in seiner unnachahmlichen Art sagen kannst? Vielleicht irgendwas zum Sam oder zum Tormund oder so?
Was man natürlich immer sagen kann, ist, der Winter naht. Und dann gibt es noch einen, ich weiß nicht, ob ich jetzt genau den Wortlaut treffe, aber das fand ich sehr episch. Da hält er eine Rede vor den ganzen Nordmännern und erklärt, warum das jetzt wichtig ist, gegen die weißen Wanderer vorzugehen. Und da sagt er, warte mal, schauen, ob ich das noch zusammenkriege, da sagt er, der wahre Feind wartet den Sturm nicht ab, er bringt den Sturm.
Das ist sehr schön, das ist sehr poetisch, das kann man gleich als Klingelton oder als SMS-Ton sich irgendwo aufziehen.
Genau. Wunderbar, ne?
Glaube ich mir sofort hier. Ne?
Großes Finale jetzt, ist das für Sie eine Erleichterung, dass das vorbei ist oder ist es ganz, ganz schade?
Ach, beides. Also tatsächlich als Fan, finde ich, ist es eine Erleichterung, weil es gibt so viele Serien, die dann irgendwie Staffel über Staffel über Staffel machen und dann sind die irgendwann bei 20 Staffeln und dann verliert sich da die Story irgendwann und man merkt, das wird einfach nur noch gemacht, weil irgendwie Geld produziert werden muss. Ich finde es jetzt echt gut, dass die wirklich 8 Staffeln jetzt in sich kompakt haben und es ist jetzt einfach eine schöne, runde Geschichte, die jetzt vorbei ist. Aber der Synchronsprecher in mir sagt natürlich, oh nein, das darf nicht aufhören, weil das immer so Spaß gemacht hat und weil erstmal, ja, weil einfach das Material so toll ist und die Schauspieler so toll sind und es passiert selten, dass man mal wirklich an sowas mitarbeiten darf, wo man auch im Original merkt, dass da so viel Liebe drin steckt. Deswegen ist es ja so ein lachendes und ein weinendes Auge für mich.
Abseits von den ganzen, oder vom Ende, was jetzt naht, ein kleiner Rückblick auf die Figuren neben Johns, jetzt vertue ich mich ja wirklich selber, das gibt's ja überhaupt nicht. Also neben Jon Snow gibt ja viele, die echt zu super Charakteren geworden sind, die auch gar nicht so groß angelegt waren. Ich bin großer Fan von Bronn.
Ja, genau.
Bluthund ist für mich einer der Giganten des Ganzen. Hab vorhin schon gesagt, mit Jamie, dass Theon auch großartig ist. Ich bin auch ein Riesenfan von einer Figur, die noch gar nicht aufgetaucht ist, Howland Reed. Kann da noch was passieren?
Ich befürchte nicht. Das meinte ich nämlich eben. Mit in den ersten Staffeln haben sie das noch so ein bisschen geschafft, ein paar von diesen Hintergrundinfos zumindest mal in einem Nebensatz irgendwie mitklingen zu lassen. Aber ich glaube eben genau die Sache mit Howland Reed, weil der ja auch so ein bisschen die mystische Seite von Game of Thrones eigentlich auch bedient.
Der wusste alles über Jon Snow schon, ne? Und taucht einfach.
Genau, und da geht es ja auch viel um die Kinder des Waldes und so weiter. Und da haben sie, glaube ich, einfach ganz bewusst gesagt, nee, lass uns den Handlungsstrang mal rauslassen. Deswegen, ich glaube, in den Büchern haben wir die Chance, dass da noch was passiert, aber in der Serie würde ich jetzt mal spoilern, passiert nichts mehr, schätze ich.
Okay, eine Sache dazu noch. Der größte Feind von Jon Snow war ja, ich sag mal, mit der Wahnsinnsprügelei in Winterfell am Ende auch noch Ramsay Bolton.
Ja, klar.
So, einer von denen. Mein Lieblingsantagonist aus dem Ganzen. Ich habe mit dem Ivan Reher, ein super Typ, habe mit dem gewettet, dass er innerhalb der nächsten 3 Jahre eine Oscar-Nominierung kriegt, eine zerrissene 10-Pfund-Note. Er hat die eine Hälfte, ich die andere. Wenn er gewinnt, kriegt er die Hälfte, ich krieg sonst 10 von ihm. Hat man da auch Kontakt dann quasi zusammen? Also steht ihr zusammen, da prügeln sich zwei halb tot. Steht ihr auch zusammen im Synchronstudio oder seid ihr auch vielleicht Kumpels, also du und die Stimme von Ramsay, oder macht man da Quatsch zusammen? Wie ist so ein Aufeinandertreffen?
Also das Problem ist, da Game of Thrones ja so ein unfassbar großes Cast hat, ist das wirklich bei uns, muss die komplette Synchronlandschaft Deutschland das bedienen. Also unsere Regie, Jan Odle, ist dann mal in München, dann wird nach Berlin geflogen, dann kommen Hamburger nach Berlin. Also es ist wirklich auch ganz selten, zum Beispiel Ramsay ist zum Beispiel Berliner, das ist Konrad Bösharz, und ich nehme meine Sachen meistens in München auf. Das heißt, allein deswegen gibt's wenig die Möglichkeit, dass man sich bei den Aufnahmen über den Weg läuft. Aber jetzt ist es dann doch auch so, zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist eben Gabi Petermann, die Daenerys spricht. Und obwohl man sich jetzt direkt im Studio vorm Mikro eigentlich nicht sieht, weil das heutzutage einfach meistens so gemacht wird, dass man einzeln aufgenommen wird, ist es dann aber doch so, dass man sich oft genug irgendwie zwischen den Studios mal sieht oder dann auch mal privat zum Abendessen. Und das ist dann natürlich schon sehr lustig, weil man ab und zu mal ein paar so Anekdoten auch hat. Also das ist genauso, wie es auch beim Hauptcast auch ist, dass die dann zusammen essen und dann rumblödeln. Das wird bei uns genauso gemacht.
Von Jon Schnee müssen wir uns so oder so verabschieden. Von Patrick Rosch werden wir hoffentlich noch viel hören und sehen. Erstmal schönes Final gucken.
Ganz genau.
Ja, vielen lieben Dank dir.
Ja. Danke euch.
Sven, noch einen Blick zurück. Ich finde ja, die Serie lebt davon, dass man regelmäßig vollkommen, hast du auch schon gesagt, überrascht ist, wer als nächstes zum Beispiel um die Ecke gebracht wird. Was war der Moment von Game of Thrones, wo dein Mund am weitesten offen stand?
Oh, das weiß ich noch. Da gibt's ja immer die Klassiker, auch wenn man es die Schauspieler fragt. Die meisten sagen, die Rote Hochzeit hat sie am meisten umgehauen. Das sagt eine Gwendolyn Christie oder eine Emilia Clarke, die Brienne und Daenerys spielen. Das sind so die Klassiker-Antworten. Ich weiß noch, dass ich auf der Couch mit dem iPad in der Hand, ich glaube, es war Staffel 4, als Oberyn Martell, die coole Sau, auf den Berg getroffen ist und wo eigentlich relativ klar war, dass er den, oder wo für mich noch klar war, und ich hatte bis dato die Bücher noch nicht so weit gelesen, dass er den Berg verputzt und umnietet. Und als er ihm dann den Kopf zerdrückt. Das war für mich
der ekligste Moment. Bis auf jetzt den Kampf zwischen Sando und seinem Bruder, dem Berg wiederum auch am Ende. Das waren die beiden explizitesten Gewaltszenen für meine Wahrnehmung.
Ja, das war aber auch das war wieder aus meiner Sicht toll gemacht. Also der Clegane Bowl, auf den ja alle gewartet haben, ne, das Bruderduell, der Berg gegen den Bluthund, fand ich war spektakulär. Es waren tolle Bilder. Und auch die Szene, wo der Berg seinem kleinen Bruder dann den Kopf ähnlich wie beim Oberyn Martell zerquetschen wollte, das war schon hart. Also das dann auch zu sehen und dann aber im letzten Moment noch zu merken, Schädelbasisbruch ist es wahrscheinlich, aber jetzt schubst er ihn doch noch die Mauer runter und fällt dann ins Feuer, in das, was ihn eigentlich zu dem Kaputtnick gemacht hat, der am Ende geworden ist. Toller Clou. Ist auch eine Szene, die es so wahrscheinlich ja gar nicht in den Büchern geben wird, weil soweit ist die Geschichte bei George Martin gar nicht erzählt. Da ist gar nicht klar, ob es den Berg überhaupt noch gibt. Da wird zwar angedeutet, dass da ein großer Zombie-Krieger irgendwo steht und auf die Cersei aufpasst, ist aber nie klar, ob es der Berg ist. Und auch der Hund ist ja eigentlich in den Büchern wahrscheinlich tot, auch wenn es da Ansätze gibt, dass da eine mysteriöse Figur, die mittlerweile, glaube ich, Bestatter ist, auftaucht, die gleichen Verletzungen hat wie der Hund und wo man sich denken kann, das ist er vielleicht. Aber ich glaube, George Martin wollte ihm den Frieden, den er jetzt eigentlich am Ende gefunden hat, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft war, wollte ihm der George Martin schon vorher geben.
Ich bin ja auch noch gespannt, ob zum Beispiel Cersei überhaupt wirklich tot ist. Also da kann ich, zum Glück kann ich nicht spoilern.
Wir haben uns da mal relativ weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, ihre Überlebenschancen liegen doch noch bei sehr, sehr guten 1%.
Tja.
Ich sag ja gerade, wenn der Jaime noch auf sie draufgefallen ist und sie liegt da noch in einem kleinen Loch, hat man nach jedem Erdbeben, dass irgendwo noch einer nach ein paar Tagen wieder auftaucht. Spannend finde ich dabei auch, das haben vielleicht auch viele nicht so direkt auf dem Schirm und auf dem Tacho, diese Szene, dass sie da einfach im Keller jetzt verschüttet ist, ist insofern ja auch wieder spannend, weil kein Mensch draußen, also keine Daenerys, kein Jon Snow, weiß ja, wo sie ist. Wenn man sich in die Lage der anderen, ihrer Feinde begibt. Keiner hat gesehen, alle, die gesehen haben, dass sie noch geflüchtet ist, sind tot. Der Berg, der Hund, die Arya hat es auch nicht mehr gesehen. Der Jaime hat auch keinem erzählt, dass er durch den Keller gelaufen ist. Der Einzige, der vielleicht wissen könnte, dass die möglicherweise im Keller sind, ist der Tyrion.
Ja.
Aber keiner weiß, keiner weiß, wo Cersei ist. Sie kann in der Spekulation kann sie im Boot sitzen, in den Esos oder auf irgendeinem anderen Kontinent jetzt eine Würstchenbude aufmachen. Alles möglich.
Sven, mit dir über Game of Thrones zu sprechen, da vergeht die Zeit wie im Drachenfluge, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn wir jetzt, je nachdem, wo man es guckt, Sky oder wir machen es zum Beispiel bei Amazon, wenn das jetzt Montag oder Dienstag für einen vorbei ist und man in so ein Loch fällt, ja, in so einen sozialen Mittelalterkater, was empfiehlst du da? Gibt es eine Serie, die man schon irgendwo gucken kann, die du geil findest, oder würdest du sagen, vertieft euch mal in Bücher aus diesem Bereich oder was ganz anderes? Was rätst du uns da?
Also ich glaube, wer es noch nicht getan hat und wer wirklich noch in diesem Game of Thrones Flow ist und einfach noch nicht abschließen will und jetzt auch sagt, oh, wieder 2 Jahre warten, bis vielleicht das Prequel, das Spin-off, was auch noch gar nicht klar ist, dass es hier richtig läuft. Die drehen eine Folge erstmal und gucken, ob es funktioniert. Es dürfte relativ klar sein, dass HBO seine Cashcow nicht loslässt und weiter mit dem Label Game of Thrones so lange Millionen verdient, bis die Zitrone sich da nicht mehr pressen lässt. Ich würde allen empfehlen, die wirklich Bock drauf haben, auch die Hintergründe ein bisschen näher kennenzulernen, die Bücher zu lesen. Mhm. Weil die Bücher teilweise ja nicht vom ersten Buch an auch komplett andere Nebenstränge teilweise noch haben. Es wird eine komplett andere Geschichte auch von einem möglich verschollenen Targaryen erzählt, der ja auch in Westeros noch unterwegs ist. Ne? Will ich jetzt nicht zu viel verraten, denn spoilere ich jetzt keine Bücher. Es gibt Geschichten, eine Brienne und ein Podrick sind ganz anders unterwegs und möglicherweise auch schon tot. Das ist relativ offen in einem Buch Cliffhanger, eine Lady Stoneheart, also die wiederbelebte Catelyn Stark, die ja in der Serie nach Staffel 3 oder der Roten Hochzeit schon weg war, spielt eine ganz andere Rolle, die jetzt in Ansätzen von dem Beric Dondarrion, von der Bruderschaft ohne Banner übernommen worden ist. Also es lohnt sich, die Bücher zu lesen. Das sind, ich glaube, 10.000 oder mehr als 10.000 Seiten mittlerweile. Wer zu faul ist, kann sich die Hörbücher anhören. Ne? Podcast-Hörbücher ist sowieso eine super Sache, kann ich nur sagen. Das ist auf jeden Fall gut. Ich sehe bei den anderen, also wer jetzt Bock auf Schwerter und Mittelalter hat, da sehe ich jetzt nichts, was in der Champions League Game of Thrones mitspielt. Es gibt Last Kingdom, es gibt Vikings, gucken viele. Aber da sehe ich nichts. Ich persönlich bin sehr hängen geblieben, ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Ich habe die dritte Staffel von True Detective. Die kann ich jedem ans Herz legen, der auch ein bisschen auf Mystery und Thriller steht. Ansonsten ist da vielleicht erstmal ein Loch, aber man hat ja für die Hardcore-Fans ab Sonntagnacht auf Montag oder dann am Montagabend, wo die meisten wahrscheinlich gucken werden, hat ja noch viel Gesprächszeit.
Danach haben wir Gesprächsstoff und das Tolle ist auch für mich, Sven, wenn das Ganze vorbei ist, kann man bei uns in der gedruckten Zeitung und bei Bild.de nachlesen, was du uns dabei helfen kannst, dieses Ende zu verarbeiten.